Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Jeder Katholik sollte zumindest einmal im Jahr als Minimum, zumindest in der österlichen Bußzeit, das Sakrament der Versöhnung empfangen. Deswegen hören Sie heute in der Betrachtung über die sieben Sakramente einen Vortrag über das Sakrament der Versöhnung, die Buße. Das besondere Ostergeschenk Jesu an seine Jünger. Sie hören einen Vortrag von Dr. Daniel Pacho aus Dar es Salaam in Tansania. Eine Sendung aus dem Jahr 2002.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir heute in unserer Reihe über die Sakramente auf das Sakrament der Buße schauen, ist es wohl wie bei keinem anderen Sakrament so wichtig, dass wir jetzt wirklich all unsere Assoziationen, die wir mit diesem Sakrament in Verbindung bringen, einmal unter den Tisch legen. Es ist mir wichtig, dass wir alle Erinnerungen, seien es positive, vielleicht haben Sie eine gute Beziehung zu diesem Sakrament, aber vielleicht mussten Sie auch schon einmal negative Erfahrungen machen. Es ist mir wichtig, dass wir jetzt wirklich all diese Erinnerungen einmal beiseite legen und uns öffnen für das, was Gott uns schenken will, wie er uns dieses Sakrament vorstellen möchte. Ich möchte Sie einladen, dass wir zunächst gemeinsam beten. Vater im Himmel, du bist der Gott der Liebe. Du allein bist es, der sich nach der liebenden Antwort des Menschen sehnt. Wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für die Werkzeuge deiner Liebe, die Sakramente. Erleuchte jetzt die Augen unseres Herzens, dass wir gerade in diesem großen Sakrament der Vergebung deine Sprache der Liebe zu uns erkennen können. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen Sie niemals, einem Ungläubigen den Sinn und Zweck der Beichte zu erklären. Hier ist absolut kein Vorankommen möglich. Beichte hat eine Geschichte. Und ohne das Wissen um diese Geschichte kann man das Sakrament der Beichte nicht verstehen. Wenn man von außen auf das Sakrament der Beichte schaut, wird nicht viel übrig bleiben als vielleicht ein Machtinstrument der mittelalterlichen Kirche gegen den armen Menschen. Vielleicht kann man das so vergleichen, dass sie auch niemals ihren Kindern die Wirkungen eines Magneten erklären können, ohne auf die Ursachen, nämlich das Magnetfeld, selbst hinzuweisen. Wenn sie ihren Kindern versuchen, die Wirkung eines Magneten zu erklären, wird für das Kind der Ausschlag der Kompassnadel immer reine Willkür bleiben, es sei denn, sie erklären ihm, dass dieser Magnet ein Feld besitzt. Ebenso ist es mit der Beichte. Wir können nicht bei der Beichte selber ansetzen und bei dem, was wir da sehen, sondern wir müssen auf die Geschichte der Beichte schauen. Und die Geschichte der Beichte ist nichts anderes als eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen. Diese Liebesgeschichte wollen wir nun von zwei Seiten betrachten. Die erste Seite dieser Geschichte ist die Liebesgeschichte von Gott zu uns Menschen, aus der Perspektive Gottes. Gott hat diese Welt geschaffen, das glauben wir, und er hat den Menschen geschaffen, ein Wesen, dem er die Freiheit schenkte. Freiheit im Gegensatz zum Tier. Tiere sind ganz und gar von ihren Trieben und von ihren Hormonen bestimmt. Ein Tier wird sich niemals in seinem Leben entscheiden müssen. Der Mensch ist als einziges Wesen dieser Erde in der Lage, sich frei zu einer Handlung zu entscheiden und diese Entscheidung noch einmal zu reflektieren. Der Mensch ist keine Marionettenpuppe, die an allen Gliedmaßen angebunden ist und fremdgesteuert wird, sondern der Mensch ist frei. Nur wegen dieser Freiheit konnte sich der Mensch sogar gegen Gott, seinen Schöpfer, entscheiden. Genau diese Erfahrung will die Erzählung vom Sündenfall im Alten Testament sagen. Hier trifft der Mensch das erste Mal eine Entscheidung gegen Gott. Vielleicht teilen Sie selber ein wenig das Schicksal unseres Gottes, wenn Sie Kinder haben. Auch dann erleben Sie sicherlich zunächst im Kleinen, dass Ihre Kinder frei sind, dass Ihre Kinder eine Freiheit besitzen, die ihnen ermöglicht, eine eigene Entscheidung zu treffen, die ihnen ermöglicht, eigene Wege zu gehen, eine eigene Meinung zu vertreten, ja, sich schlimmstenfalls vielleicht sogar einmal gegen die Eltern zu entscheiden. Aber es ist wichtig, dass wir zunächst einmal auf das Positive dieser Freiheit schauen. Erst die Möglichkeit der Entscheidung macht Liebe möglich. Erst die Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat, uns in Freiheit für ihn zu entscheiden, macht Liebe möglich. Gott wollte keine Erde erschaffen, auf der es von Halleluja-Robotern wimmelt, also von Wesen, die von Gott sozusagen richtig programmiert wie ein Roboter, ihren Schöpfer anerkennen und ihm dienen. Es wäre für ihn keine Schwierigkeit gewesen, sich ein ganzes Heer von Maschinen zu konstruieren, die Tag und Nacht nichts anderes tun, als ihm zuzujubeln. Aber das ist nicht das, wonach sich das Herz unseres Gottes sehnte. Gott, den wir als die Liebe selbst bekennen, sehnt sich in seinem Herzen nach einer Antwort der Liebe. Gott sehnt sich nach einem Wesen, das ihm so ähnlich ist, dass es aus freiem Entschluss seine Liebe beantworten kann. Wir kennen das ein wenig aus dem menschlichen Bereich. Es gibt gewiss im menschlichen Bereich nichts Schöneres, als wenn zwei sich finden. Wenn Mann und Frau sich vermählen, dann geschieht genau diese Wahl der Liebe in Freiheit. Ein Mann erwählt eine einzige Frau aus Milliarden von Frauen, die ihm möglich wären. Und eine Frau erwählt ihren einen Mann aus Milliarden von Männern. Das und nur das ist wirklich Liebe. Eine freie Erwählung, eine freie Entscheidung und die Beantwortung dieser Erwählung. Um diese Sehnsucht Gottes nach der Liebe des Menschen muss man wissen, wenn man Gottes Handeln verstehen will. Ich möchte hier eine kurze Zwischenbemerkung machen, denn ich habe den Eindruck, wir stoßen hier an ein riesiges Problem, an ein Kommunikationsproblem zwischen Gott und Mensch, das uns aber auch aus dem menschlichen Bereich gar nicht so fremd ist, nämlich die Sprache der Liebe. Das Problem der Sprache der Liebe ist, dass nur Liebende diese Sprache verstehen. Denken Sie vielleicht an einen Liebesbrief, den Sie bekommen haben. Sie selbst verstehen diesen Brief sehr gut. Sie erkennen die Bedeutung, die hinter einer bilderreichen Sprache steht. Sie verstehen die Andeutungen, die sich in den Symbolen ausdrücken. Oder wenn Sie vielleicht schon länger verheiratet sind, dann sind Sie allein es, die Sie die unscheinbaren Gesten der Zuneigung und Liebe Ihres Partners deuten und bemerken, die Außenstehende wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen würden. Für Außenstehende bleiben Liebesbriefe immer unverständlicher Kitsch, und die Gesten der Liebe kaum bemerkbare und wenn, dann unverstehbare Symbole. Die Sprache der Liebe kann nur von denen verstanden werden, die lieben. Und so, wie es eben dieses Verständigungsproblem im menschlichen Bereich gibt, so gilt dieses Problem in noch höherem Maße in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wir Menschen können das Handeln Gottes nur erahnen, wenn wir ihn als einen Gott begreifen, der sich unsterblich in den Menschen verliebt hat. Da denken Sie am besten an die schönste Liebe Ihres Lebens, vielleicht als Teenager, als alles rosarot war. So, mindestens so, hat sich Gott in den Menschen verliebt. Und sein ganzes Handeln an uns muss gedeutet werden auf diesem Hintergrund. Da ist halt manches, was vielleicht für Außenstehende unvernünftig und töricht ist. Und da wird auch immer manches bleiben, was Nichtliebende nicht erfassen können. Gott schafft den Menschen. Und er erlebt im Sündenfall, wie sich der Mensch von ihm abwendet und selber sein will wie Gott. Und genau an dieser Stelle beginnt die nicht endende Liebesgeschichte unseres Gottes mit dem Menschen. Genau an dieser Stelle. Denn statt zu diesem Zeitpunkt schon Adam und Eva gleich die rote Karte zu zeigen und sie sozusagen auf die Reservebank zu verbannen, ist unser Gott nicht davon abzubringen, um seinen Menschen, um sein Volk zu werben. Die Texte des Alten Testamentes zeugen von dieser Liebe. Gott spricht hier in Bildern der Brautschaft. Wir lesen im Buch Jeremia, Kapitel 31, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Ohne diese Liebe Gottes zum Menschen wäre sein Verhalten nicht verstehbar. Ohne diese Liebe Gottes zum Menschen würde es uns heute überhaupt nicht mehr geben. Denn bei aller Untreue des Menschen ist Gott treu geblieben, weil er den Menschen mit ewiger Liebe geliebt hat. Es ist auch diese Liebe, die uns vielleicht erahnen lässt, warum sich unser Gott immer dann entsetzlich eifersüchtig gebar, wenn er erlebte, dass sein Volk anderen Göttern hinterherlief. Deshalb, und nur deshalb hat er bisweilen auch dreingeschlagen, wie man so schön sagt, weil er verliebt ist. Ich bitte Sie, lassen Sie sich nie einreden, dass der Gott des Alten Testamentes ein rachsüchtiger Gott sei. Er ist nicht rachsüchtig. Er ist ein über beide Ohren hinaus verliebter Gott, der vor Eifersucht brennt. Damit, mit dieser Geschichte, können wir sein Handeln eher verstehen, als wenn wir ihn als einen Gott der Rache verstehen wollen. Beim Propheten Hosea im Kapitel 2, Vers 15 folgende, können wir lesen: Ich bestrafe sie für all die Feste, an denen sie den Baalen Rauchopfer dargebracht haben. Sie haben ihre Ringe und ihren Schmuck angelegt und sind ihren Liebhabern gefolgt. Mich aber haben sie vergessen, Spruch des Herrn. Darum will ich selbst sie verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Dann gebe ich ihnen dort ihre Weinberge wieder, und das Achortal mache ich für sie zum Tor der Hoffnung. Sie werden mir dorthin bereitwillig folgen, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie damals, als ich sie aus Ägypten heraufzog. An jenem Tag, Spruch des Herrn, werdet ihr zu mir sagen, mein Mann, und nicht mehr mein Baal. Wenn wir hier die Stimme Gottes hören, dann spüren wir, wie sehr dieser Gott um sein Volk wirbt. Wie sehr er alle Register der Liebe zieht, um es zu betören. Er schickt Propheten. Er lässt diese Propheten Wunder vollbringen. Er versorgt sein Volk mit erlesensten Speisen. Er lässt es Kriege gewinnen. Alles Mögliche tut er, um die Liebe des Menschen zu gewinnen. Schließlich muss er zum letzten Register greifen. Er sendet seinen eigenen Sohn auf diese Erde. Vielleicht kann man diesen letzten Versuch Gottes in einem Bild verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, ein Maler ist dabei, ein großes Gemälde zu vollenden. Es ist ein passionierter Maler. Er hat Gefallen gefunden an seinem Werk. Es ist ihm ans Herz gewachsen. Er will es vollkommen gestalten. Er geht noch einmal einige Schritte zurück und betrachtet es und muss feststellen, dass die Gesichtszüge der Menschen noch einer Korrektur bedürfen. Er sieht das Gesicht des Menschen noch verzerrt und er bemüht sich mit den feinsten Pinseln, die er hat, diese Unschönheiten auszubessern. Aber was immer er unternimmt, er muss feststellen, dass selbst die Borsten seines kleinsten Pinsels zu grob sind, um die feinen Linien des menschlichen Gesichts zu korrigieren. Was soll er tun? Wie kann er von außen an dieses Gesicht des Menschen herankommen? Es packt ihn eine wahnwitzige Idee. Es gibt nur einen Weg für ihn, das Werk zu korrigieren. Er muss sich selber auf die Leinwand zeichnen. Er, der außerhalb dieses Gefängnisses der Leinwand stehen darf, er, der dreidimensional außerhalb dieses kleinen Quadrates ist, muss seine Freiheit und seine Position aufgeben und muss sich selber als einen Teil der Leinwand malen. Er muss auf dieses Bild schlüpfen, sich gefangen nehmen lassen von diesem Quadrat und kann nur von innen das Gesicht des Menschen verbessern. Und weil er von dem Menschen, den er verbessern will, geliebt werden will, kommt er nicht als mächtiger und unbesiegbarer Held. Er malt sich nicht als König der ganzen Szene, sondern er malt sich so, dass eigentlich jedes Menschenherz ihn aufnehmen kann. Er malt sich als hilfloses, kleines Kind in die Welt des Bildes. Jetzt kann er von innen heraus die Gesichtszüge des Menschen korrigieren. Freilich auf eine Art und Weise, mit der niemand gerechnet hätte. Wenn sich schließlich sein eigenes Geschöpf, die Menschen, die er selbst gemalt hat, gegen ihn wenden. Und wenn sie ihm dem Maler ins Gesicht sagen, für dich gibt es in unserer Welt keinen Platz. Wir haben die Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen betrachtet, aus der Perspektive Gottes. Thank you. ein Gott der Liebe und er ist treu. Wir wollen nun auf den Menschen schauen, auf diese Liebesgeschichte aus der Perspektive des Menschen blicken. Der Mensch dieser Erde ist schon immer ein religiöser Mensch gewesen. Es gibt keinen Kulturkreis, kein Volk auf unserem Planeten, bei dem man nicht das Streben nach einem oder nach mehreren höheren Wesen findet. Der Mensch, der seine eigene Vergänglichkeit bemerkt, und genau das zeichnet ihn aus gegenüber allen anderen Wesen, er richtet sich aus nach Gott. Und das Grundthema aller Religionen ist die Versöhnung mit Gott bzw. mit Göttern. Alle Religionen dieser Erde suchen, ihre Götter, ihren Gott zu besänftigen und somit Versöhnung zu bewirken zwischen Gott und Mensch. Der Mensch war hierzu bereit, grausame Opfer zu bringen. Es gab Kulturkreise, in denen Menschen sogar ihre eigenen Kinder opferten, um diese Versöhnung mit Gott zu finden. Der Mensch spürt einfach, dass er der Versöhnung bedarf. Er spürt, dass es Dinge in seinem Leben gibt, die er hätte anders und besser tun können und sollen. Das erlebt jeder von uns, der mit Kindern zu tun hat. Sicher, es ist Aufgabe der Erzieherinnen und Erzieher, Kindern ein Gespür von Gut und Böse zu vermitteln. Aber die Eltern und die Erzieher werden immer wieder bemerken, dass da in jedem Kinderherzen etwas zu finden ist, was dieses Gespür von alleine hat. Es ist nichts, was von außen hereingebracht wird, sondern im Menschen ist etwas grundgelegt, das diesen Unterschied zwischen Gut und Böse empfinden kann. Im Menschen, um nochmal auf das Bild unseres Malers zurückzugreifen, im Menschen ist etwas grundgelegt, dass er, wenn er als Geschöpf in den Spiegel blickt, feststellt, dass mit seinem Gesicht etwas nicht stimmt, dass in seinem Gesicht noch Narben und Wunden vorhanden sind, aufgrund seiner Geschichte, aufgrund von Taten und Schuld. Wir Menschen haben ein Gespür für die Schönheit. Wir erahnen, wie wir hätten sein können und wozu wir berufen sind, zu welcher Schönheit wir eigentlich geschaffen wurden. Und deshalb ist die Geschichte der Welt durchzogen von diesem Grundthema der Versöhnung. Allerdings muss ich einräumen, dass unsere Generation auf dem besten Wege dazu ist, eine negative Ausnahme zu bilden. Denn die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, die vor 400 Jahren noch Kriege hat auslösen können, bewegt heute höchstens noch in den Grenzsituationen von Tod und Sterben. Diese Tatsache, dass eben die Erfahrung von Schuld in keiner dem Menschen gerechten Weise in unseren Tagen aufgegriffen wird, bleibt aber nicht folgenlos. Denn die Erfahrung des Schuldigwerdens bleibt ja. Der Mensch hat eben diese Sehnsucht in sich, seine Fehler wieder gut zu machen, Versöhnung zu finden, versöhnt zu leben. Aber verzweifelt sucht er Orte dieser Versöhnung. Es scheint mir heute schon auffällig, dass vieles von dem, was früher in den Beichtstühlen der Kirchen verborgen bleiben konnte, heute auf die Hausaltäre unserer Wohnzimmer, nämlich den Fernseher, kommt. Allein der Titel einer Fernsehshow, Verzeih mir, in der es um die öffentliche Vergebungsbitte geht, spricht doch hier zu Bände. Die Erfahrung der Sehnsucht nach Versöhnung ist nicht wegzudiskutieren. Und da hilft auch kein Austritt aus der katholischen Kirche, wie man das manchmal erleben kann, dass Menschen meinen, sie könnten ihr schlechtes Gewissen durch einen Austritt aus der Kirche loswerden. Das schlechte Gewissen ist keine Erfindung der Kirche, gewiss nicht. Es ist ein ureigener Instinkt, eine ganz tiefe Sehnsucht des Menschen nach Schönheit seines Gesichtes und nach Versöhnung. Die Folgen von Schuld und Sünde. Schuld und Sünde haben Folgen. Eigentlich bleibt nichts von dem, was sie auf Erden tun, ohne Folgen. Seien es sichtbare oder auch unsichtbare Folgen. Wenn Sie wissen, dass Sie einmal wirklich etwas verbockt haben, dann geht Ihnen die Sache noch länger nach. Dann denken Sie daran nachts, dann träumen Sie davon. Man kann einen Fehlgriff nicht ignorieren. Sünde hat Folgen. Und zwar sowohl seelische als auch körperliche. Und hier bekomme ich Rückendeckung sogar von atheistischen Schulen der Psychologie, die bestätigen, dass zahlreiche psychische Defekte bis hin zu körperlichen Symptomen Folge von, so sagen dann die Psychologen, nicht geklärten Schuldgefühlen sind. Schuld und Sünde können den Menschen krank machen. Und der Run zu Psychologen ist meines Erachtens nur eine Bestätigung dafür, dass der Mensch auch heute noch Schuldbewusstsein hat und auf der Suche ist nach einer Hilfe im Prozess des Anders werden wollen. Der Mensch auf der Leinwand, er weiß im tiefsten Inneren seines Herzens genau, wie schön sein Gesicht sein könnte. Sünde rächt sich am eigenen Leib. Und bei vielen unserer Zeitgenossen ist die Last, die sie im Lauf des Lebens auf ihrem Buckel angehäuft haben, so groß geworden, dass sie regelrecht erdrückt werden. Nie gab es so große Psychiatrieabteilungen wie heute. Nie nahmen so viele Menschen Psychopharmaka zu sich, die ihnen das Leben überhaupt erst ermöglichen können. Vorsicht, man kann nicht mit Sicherheit behaupten, dass die Sünde eines bestimmten Menschen bei ihm zu diesem oder jenem seelischen Defekt geführt hat. Aber es besteht ein ganz tiefer Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Wenn wir uns nun diese beiden Bewegungen der Liebesgeschichte noch einmal vor Augen halten. Auf der einen Seite das Wirken und Werben Gottes zum Menschen und auf der anderen Seite die unendliche Sehnsucht des Menschen nach Korrektur und Verschönerung. Dann sind wir jetzt an dem Punkt, an dem Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und für uns Menschen ans Kreuz gegangen ist. Beide Bewegungen, von Gott hin zum Menschen und die Sehnsucht des Menschen nach Vergebung, treffen sich in Jesus Christus. Schauen wir zunächst noch einmal auf den Menschen. Alles menschliche Mühen und Bitten um Vergebung in seinen vielfältigen Erscheinungsformen der Geschichte bis hin zu den unbeholfenen Ersatzformen unserer Tage, scheitern immer daran, dass die Gegenseite nicht antwortet. Also so sehr sich Menschen auch mühten, schwere Opfer brachten, eine vergebende Antwort Gottes konnte der Mensch niemals erhalten. Freilich gab es schon immer Anzeichen, die das Wohlwollen Gottes verheißen sollten. In den Naturreligionen waren es vielleicht die besänftigten Naturgewalten und die gute Ernte, die auf ein Opfer folgte. In den Offenbarungsreligionen waren es Visionen der Propheten. Aber eine verbindliche und hörbare Bestätigung der Versöhnung blieb aus. Hierzu bedurfte es eines Zeichens von der anderen Seite. Stellen wir uns vor, dass ein Kind mit Vater und Mutter im Streit auseinandergeht und dann in ein fernes Land, meinetwegen in die Vereinigten Staaten, auswandert. Jahre vergehen, das Kind und die Eltern werden älter, ohne dass sie in Kontakt miteinander treten. Es kommt zu einer gewissen Einsicht auf der Seite des Kindes, verbunden mit dem Gedanken, dass seine Eltern nicht mehr lange leben werden, und der Wunsch, wieder Kontakt mit ihnen zu finden. Aber bevor nicht ein Zeichen der Versöhnung von Vater und Mutter hervorliegen, kann es das Kind nicht wagen, einen Flug nach Europa zu buchen. Sicher, es kann sich wünschen, hoffen und ersehnen, dass die Eltern nach dieser langen Zeit ihm vergeben werden. Aber es bedarf einer Antwort, es bedarf einer Zusage dieser Vergebung, eines Telefonats, eines Briefs von drüben. Also nicht der Wunsch auf Seiten des Kindes entscheidet und beruhigt, sondern erst diese tatsächliche Bestätigung. Jesus Christus ist diese Antwort auf das Sehnen aller Menschen dieser Erde. Er ist derjenige, der von Gott kam, um diese Versöhnung zu bringen. Er ist der einzige Mensch dieser Erde, der allein diese Botschaft zu bringen in der Lage war, weil er Gottes Sohn ist und am Herzen des Vaters ruht. In ihm kreuzen sich die Sehnsucht des Menschen und die Antwort Gottes ein für allemal. Er ist die Stimme des Vaters, die dieses Wort der Vergebung sprechen konnte. Deine Sünden sind dir vergeben. Schauen wir auf Jesus Christus als diese gesprochene Vergebung, als den Kreuzungspunkt der Liebe Gottes und der Sehnsucht des Menschen. Eines wird an ihm ganz deutlich: der Ernst der Sünde. Die Sünde des Menschen, das Nein gegen Gott, war für Gott keine Kleinigkeit. Sein eigener Sohn musste die Folgen der Sünde ausbaden. Gottes Herzblut war nötig, um den Stachel der Sünde aus dem Herzen Gottes zu ziehen. Nur jemand, der mir sehr nahe steht, kann mich verwunden, das wissen wir. Und bedenken wir noch einmal, als was uns Gott geschaffen hat, nämlich nach seinem Abbild, ihm ähnlich. Die Sünde des Menschen hat Gottes Herz verletzt, weil er liebt. Und deshalb ist es für ihn keine Lappalie und keine Leichtigkeit, die er mal schnell so nebenbei wieder repariert. Er hat dem Menschen sein Herz geöffnet, dass der Mensch ihn lieben kann. Und darin hat er sich riskiert. Er hat riskiert, dass der Mensch ihn verwundet. Und jetzt muss er seinen Sohn riskieren, und er muss seinen Sohn der ganzen Wucht der menschlichen Sünde aussetzen, um diese Vergebung zu erwirken. Die Vergebung mit dem Vater ist für Jesus das Grundthema seines Lebens. Bei allen Heilungen, die er an den Menschen seiner Zeit gewirkt hat, ging es ihm immer um die Vergebung mit dem Vater. Jesus wusste, dass der Mensch ein vielschichtiges Wesen ist, das eben aus Leib und Seele besteht. Beides will er mit seinem Vater versöhnen. Deshalb ist Jesus Heiland. Er will die äußeren Gebrechen heilen und vielmehr noch die inneren Verletzungen durch die Vergebung der Schuld verbinden. Dass Jesus heilen konnte, glauben wir. Dass Jesus als der Sohn Gottes Sünden vergeben konnte im Namen des Vaters, auch das können wir glauben. Dass die Menschen, die vor 2000 Jahren lebten, diesen Kreuzungspunkt ihrer Sehnsucht und der Liebe Gottes erfahren durften und das Wort der Vergebung mit ihren eigenen Ohren hören konnten, auch das können wir annehmen. Und wir? Können wir diese Worte der Vergebung nur lesen? Bleibt dieser Kreuzungspunkt ein historisches Ereignis in weiter Ferne? Sollten etwa nur die Menschen, die zur Zeit Jesu lebten und dazu noch in das Glück geraten waren, an seinem Ort zu leben, in den vollständigen Genuss der Vergebung gekommen sein? Ja, hat Jesus nur die erlöst, die die Chance hatten, ihm zu begegnen und seine Stimme zu hören? Wir glauben, dass sein Tod am Kreuz seine Erlösung ausgeweitet hat. Dass er am Kreuz gesiegt hat, nicht nur über die Sünde derer, die unter dem Kreuz standen, sondern dass er am Kreuz siegt über die Sünde der ganzen Welt, über jedes Nein des Menschen, was je auf dieser Erde gesprochen wurde und noch gesprochen wird. Alle Menschen, die je auf dieser Erde lebten und noch leben werden, können sich entscheiden an der Vergebung in Jesus Christus. Deshalb und nur deshalb gibt es die Kirche, dass wir auch heute diese Vergebung von Jesus empfangen können. Und es ist das erste Geschenk Jesu des Auferstandenen, dass er seine Kirche macht. Wir können im 20. Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wie mir die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wie mir die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Diese Vollmacht der Sündenvergebung, die Jesus als erste Frucht noch mit Hinweis auf seine Wunden am Kreuz seinen Jüngern gibt, ist keine Erfindung der Kirche. Kein Mensch wäre auf diese wahnwitzige Idee gekommen, dass heute Menschen im Namen Gottes Sünden vergeben können. Ja, kein Mensch wäre auf diese Idee gekommen, diesen Kreuzungspunkt der Liebe Gottes und der Sehnsucht des Menschen auszuweiten in die Geschichte. Jesus selbst gibt seinen Jüngern diese Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und damit verlängert er sein Wort, dass er immer wieder zu den Menschen seiner Zeit gesagt hat: Geh, deine Sünden sind dir vergeben. Darin verlängert er dieses Wort bis zum Ende der Zeit. Die Kirche ist sehr unterschiedlich mit diesem Geschenk des Herrn umgegangen. In der ersten Phase der christlichen Gemeinden bis ungefähr ins 6. Jahrhundert gab es die kanonische Kirchenbuße. Dabei handelt es sich um ein öffentliches Bußverfahren für Gemeindemitglieder. Das heißt, diejenigen aus der Gemeinde, die in schwere Sünde verfielen, mussten sich öffentlich im Gottesdienst vor der ganzen Gemeinde zu ihrer Schuld bekennen. Danach legte ihnen die Gemeinschaft eine Strafe, eine Bußleistung auf, die sich immer über einen längeren Zeitraum erstreckte, in dem der Sünder auch von der Teilnahme an der Eucharistiefeier ausgeschlossen blieb. Und erst nach Ablauf dieser Bußfrist erfolgte dann die Versöhnung durch Handauflegung und Gebet durch den Bischof. Später erst setzte sich dann die Praxis der Einzelbeichte durch. Beichte ist für mich ein Ort größter Menschlichkeit. Ein Ort, an dem ich als Mensch sein darf, so wie ich bin. Die Beichte ist der Ort, an dem ich mich begeben kann in diese Liebesgeschichte Gottes zu mir. Der Ort, an dem ich in diesen liebenden Blick Gottes treten darf. In dem ich mich aussetzen darf seiner Hand, die meine Gesichtszüge korrigiert, die die Wunden und Narben in meinem Gesicht zu heilen vermag. Ich möchte Ihnen vielleicht noch die ein oder andere Anregung mit auf den Weg geben für eine gute Osterbeichte in diesen Tagen. Eine Grundregel, wenn wir zum Arzt gehen, ist uns recht geläufig. Wir müssen dem Arzt unsere Krankheitsherde offenlegen. Wenn Sie eine Wunde am Arm schmerzt und Sie gehen zum Arzt, müssen Sie dem Arzt diese Wunde zeigen. Seine tiefe Weisheit, dass das, was ausgesprochen ist, auch geheilt werden kann. Haben Sie den Mut, wirklich die Eiterherde Ihres Lebens auch und gerade in der Beichte zu benennen. Die Gefahr ist sehr leicht, dass man um die eigentlichen Herde und Quellen der Sünde herum manövriert und sich auf die Folgen beschränkt. Bereiten Sie Ihre Beichte so vor, dass Sie sich wirklich einmal fragen, wo liegen die Ursachen für zahlreiche Fehlhaltungen meines Lebens? Ist es der Neid, der ganz tief in meinem Herzen sitzt? Ist es vielleicht der Zwang, die Liebe von anderen Menschen immer wieder durch Leistung erkaufen zu müssen? Ein weiterer Hinweis: die Schwierigkeit der Begegnung mit dem Priester. Wenn Sie ein Kind zur Taufe bringen, ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie es zum Pfarrer bringen und einen Priester bitten, es zu taufen. Auch wenn Sie die Krankensalbung empfangen möchten, rufen Sie Ihren Pfarrer. Einzig beim Sakrament der Beichte tun wir uns mit dieser menschlichen Dimension besonders schwer, dass wir im Beichtstuhl einem Menschen begegnen. Jesus hat diese Form gewählt. Jesus wollte seine Stimme binden an die Stimme anderer Menschen, an die Stimme seiner Jünger an die Stimme der Priester, die heute diesen Dienst der Versöhnung tun dürfen. Das Problem in der Haltung, das mache ich schon allein mit meinem Gott aus, ist und bleibt, dass sie die Stimme Jesu nicht hören können. Nur der Priester kann ihnen im Sakrament der Beichte diese Antwort von der anderen Seite zusagen. Nur im Beichtstuhl können sie wirklich diese Stimme der Vergebung Gottes mit ihren eigenen Augen hören. Die Beichte als der Ort, an dem ich die Stimme Jesu hören darf. Liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich ist es wahnwitzig, dass die Kirche uns einmal im Jahr zu einer Beichte verpflichtet. Wenn die Beichte für uns wirklich der Ort ist, an dem wir diese liebende Stimme Jesu hören, deine Sünden sind dir vergeben, dann muss mich kein kirchliches Gesetzbuch dazu zwingen, diesen Ort aufzusuchen. Eine Schwierigkeit, auf die man immer wieder stößt, ist die Gewissenserforschung. Eine kleine Hilfe kann sein, aufmerksam das Schuldbekenntnis aus der Heiligen Messe zu beten. Ich bekenne, dass ich Gutes unterlassen habe. Fragen Sie einmal, wann Sie das letzte Mal die Unterlassung von Gutem gebeichtet haben. Und dann folgt die Prüfung der Gedanken, Worte und Werke. Unsere Gedanken sind die Brutnester der Worte und unserer Taten. Prüfen Sie, wenn Sie sich bereiten für eine Beichte, besonders in den Gedanken, wie oft Sie beispielsweise über andere Menschen schlecht gedacht haben und als Folge dieser Gedanken schlecht gesprochen und schlecht gehandelt haben. Unsere Gedanken sind die Brutnester unseres Redens und Tuns. Der heilige Pfarrer von Ars, selber ein Beichtpriester des Herzens Gottes, hat seinen Beichtkindern immer empfohlen, gelegentlich seinem unwürdigen Beichtvater zu gehen. Auch hiermit können Sie einen Akt des Glaubens setzen, nämlich einen Akt des Glaubens daran, dass nicht der Herr Pfarrer Schmidt oder Müller die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sondern einzig und allein die Stimme Jesu es ist, die Sie im Beichtstuhl hören können. Es kommt nicht darauf an, wer dieses Wort der Vergebung sprechen darf. Eine gute Beichte hängt also nicht vom Beichtvater ab und hängt auch nicht von der Dauer ab. Zahlreiche Beichtkinder, die beim seligen Pater Pio gebeichtet haben, haben davon berichtet, dass ihre Beichte nur wenige Sekunden lang andauerte. Der Pater ihnen die Lossprechung gab und sie danach die große Gnade einer Lebenswende erfahren haben. Je mehr wir auf das Sakrament blicken und je weniger wir auf die menschlichen Umstände dieses Sakraments schauen, desto eher sind wir bereit, die Gnaden Gottes anzunehmen. Ich wünsche Ihnen besonders in diesen Kar- und Ostertagen die Gnade einer guten Beichte. Ich wünsche Ihnen die Gnade, dass Sie die Stimme Jesu hören dürfen. Deine Sünden sind dir vergeben. Dass Sie darin die Liebesgeschichte Gottes zu Ihnen neu entdecken und Ihre Antwort sprechen können.
Das war ein Vortrag von Dr. Daniel Pachow über das Sakrament der Versöhnung, die Beichte. Sie können diesen Vortrag auch bei Radio Horeb auf CD bestellen. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar. Sie brauchen dann folgende Telefonnummer: 08328 921 120. Sie können aber auch gleich auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Ich hoffe, Sie haben einige Tipps für Ihre Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung erhalten. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.